Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 299.
SWR 2 Wissen.
Zwei Sprachen, keine Lehrstelle. Ausbildungsprobleme junger Migranten. Eine Sendung von Christiane Schütze.
Ich würde gerne Tierforscher werden, weil es ist halt sehr lehrreich und man kann halt auch viel erfahren. Und es ist auch schön, wenn man dann mal in der freien Natur übernachten kann.
Kim ist 9 Jahre alt, Deutscher und liebt Tiere über alles. Der 8-jährigen Griechin Aurela hat es die Kunst angetan.
Künstlerin will ich werden, dass ich gut malen kann. Also Stifte brauche ich auf jeden Fall. Und Pinsel und Farbe brauche ich. Und noch sonst, was dazu gehört.
Was Kinder werden wollen, wenn sie einmal groß sind, ist meist von ihren Vorbildern beeinflusst, von der Umgebung und natürlich vom Zeitgeist. Üblicherweise werden kindliche Vorstellungen vom künftigen Leben belächelt. Aber moderne Pädagogen tun die Berufswünsche kleiner Kinder keineswegs mehr als bloße Fantasiegebilde ab. In Berufsfindungsseminaren für unschlüssige Abiturienten zählen die einstigen Kinderträume als aussagekräftige Tipps für verborgene Ressourcen und Potenziale. Jungen Ausländern allerdings nützt das bei uns wenig. Sie mögen zwar als Kinder ähnliche Wünsche haben wie ihre deutschen Freunde, doch nach der Schulzeit sieht ihr Leben häufig anders aus.
Dari ist 15. Er ist in Georgien geboren und kam mit 11 als Spätaussiedler nach Deutschland. Damals träumte er davon, Pilot zu werden. Jetzt besucht er die 9. Hauptschulklasse.
Ich habe Angst davor, dass ich keine Plätze oder keine Ausbildungsplätze bekomme oder noch schlimmer keine Arbeit und dann die ganze Zeit nur dumm zu Hause sitze und nichts mache. Die ganze Zeit nur bei meiner Mutter zu Hause, keine eigene Wohnung, keine eigene Zukunft. Davor habe ich Angst.
Rund ein Drittel unserer Kinder und Jugendlichen stammen aus einem anderen Land, haben einen ausländischen Pass oder Eltern, die nicht in Deutschland geboren sind. Migrationshintergrund heißt das im Fachjargon. Doch nur 15% von ihnen machen das Abitur und nur sehr wenige studieren. Der große Rest, der sich aus Haupt-, Real- und Sonderschülern zusammensetzt, bemüht sich um eine Lehrstelle. 40% auf Dauer vergeblich. Und das, obwohl 3/4 der jungen Einwanderer in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Das Ausbildungsdrama der Jugendlichen mit ausländischem Pass wird durch die Lehrstellenknappheit zwar noch verschärft. Aber auch als es noch mehr Ausbildungsplätze gab, bekam knapp die Hälfte der jungen Ausländer keinen Ausbildungsvertrag, während von den jungen Deutschen 70% einen Berufsabschluss vorweisen konnten. Wenn nicht bald etwas passiere, mahnte Gerd Wortmann, Bereichsleiter für berufliche Bildung beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag im Jahr 1999, wüchse in Deutschland alsbald ein neues, junges Proletariat heran. Zwar sind heute leichte Veränderungen erkennbar, aber die Situation bleibt besorgniserregend. Das sieht auch Mona Granato vom Bundesinstitut für berufliche Bildung so. Sie erforscht die berufliche Integration junger Migranten in Deutschland. Die Bildungsexpertin hat dazu noch eine persönliche Beziehung zu ihrer Arbeit. Ihre Eltern stammen aus dem Mittelmeerraum. Ihre Muttersprache ist Französisch.
Ich persönlich finde das eine bildungspolitische Katastrophe, dass 40% der jungen Erwachsenen ausländischer Nationalität keinen anerkannten Berufsabschluss haben. Andererseits wissen wir aber genau, dass die Wirtschaft einen hohen Fachkräftebedarf hat, haben wird in den nächsten Jahren, weil ja die Schulabgängerzahlen zurückgehen und dann werden gerade diese jungen Leute auch gebraucht.
Einzelne Hauptschulen bemühen sich, ihre ausländischen Schüler besser zu unterstützen. Zum Beispiel die Stuttgarter Friedensschule. Hier wurden sogenannte Kooperationsklassen eingerichtet, in denen schwache, aber motivierte deutsche Schüler zusammen mit ausländischen Jugendlichen, die nur wenig Deutsch sprechen, unterrichtet werden. Die Klassen sind klein, sodass die Lehrer ihre Schüler individuell fördern können. Das Unterrichtsmaterial ist auf Niveau und Sprachkenntnisse der Schüler abgestimmt. Gezielt werden die Jugendlichen nicht nur auf den Hauptschulabschluss vorbereitet, sondern auch auf den Übergang in einen Beruf. Die Pädagogen arbeiten eng mit Berufsschulen und Praktikumsstellen zusammen und bekommen Unterstützung vom Arbeitgeberverband Südwestmetall. Die hohe Vermittlungsquote in Lehrberufe zeigt, wenn Schulen und Arbeitgeber gut zusammenarbeiten, ist einiges möglich. Doch die meisten Migranten kommen nicht in den Genuss solcher exquisiter Sonderförderungen. Knapp die Hälfte erwartet die Arbeitslosigkeit oder Tätigkeiten als Hilfsarbeiter. Und damit die soziale Ausgrenzung. Meist kommen junge Ausländer als Problem und Randgruppe in die Schlagzeilen. Über die Bildungsmisere dieser Jugendlichen wird eher verhalten berichtet. Wohl auch, weil sie erst seit kurzem Gegenstand der Forschung ist. Jugendliche mit Migrationshintergrund, so berichtet das Deutsche Jugendinstitut, wurden aus den quantitativen Jugendstudien schlicht ausgeklammert. Erst durch die PISA-Studie im Jahr 2000 rückten auch die Probleme der eingewanderten Jugendlichen in den Blickpunkt der Wissenschaftler. Mona Granato.
Also gerade durch die PISA-Studie haben wir ja festgestellt, dass der sozioökonomische Status das Risiko erheblich erhöht, eine niedrige Kompetenz zu haben in schulischen Bereichen und dass der Familienhintergrund, der Migrationshintergrund da nicht so wichtig ist. Das zeigt einfach auch ganz deutlich, dass die Wünsche und Ziele der Eltern, die ja sehr darauf gerichtet sind, ihren Kindern bessere Bildungschancen zu bieten, als sie selber hatten, und bessere berufliche Integrationsmöglichkeiten zu eröffnen, als sie selber hatten, dass die nicht ausreichen, um die Schwierigkeiten, die sich in der Schule für die Kinder bieten, zu überwinden. Das ist nur ein Aspekt, die Bildungsmotivation der Eltern, aber der sozioökonomische Status, den sie haben, der ist entscheidender. Das heißt im Endeffekt, dass unsere Schule auch sehr stark darauf angelegt ist, auf die Mithilfe der Eltern bei Hausaufgaben und beim schulischen Lernen und dass das Eltern aus einer Mittelschicht oder Oberschicht besser leisten können, als eben Eltern mit einem anderen sozioökonomischen Status, mit einem niedrigen sozioökonomischen Status, die weder die Zeit haben, noch unbedingt das Wissen, ihre Kinder zu fördern.
Es beginnt schon bei der Einschulung. Kinder aus anderen Ländern werden wegen ihrer eingeschränkten Deutschkenntnisse immer noch häufiger zurückgestellt als Deutsche. Und sie landen aus demselben Grund überproportional oft in Sonderschulen. Schlechtes Deutsch wird als intellektuelles Versagen interpretiert. Vom Kindergarten an blickt man auf die Defizite und nicht auf die Potenziale. Dass die Kinder zum Beispiel mit zwei Sprachen aufwachsen und meist in zwei Kulturen zu Hause sind. Viele Bildungsexperten haben das mittlerweile erkannt und fordern verstärkt Initiativen zur Integration. Mehr Sprachkurse schon im Kindergartenalter, mehr sogenannte Sprachstandtests für ausländische Schulanfänger, die auch die Kenntnisse der Muttersprache erfassen. Denn dann besteht weniger Gefahr, ein Kind als dumm abzustempeln, bloß weil es unsicher in der deutschen Grammatik ist. Förderprogramme zum Beispiel in Hessen belegen, 95% aller ausländischen Kinder, die hier bereits im Vorschulalter einen Sprachkurs besuchten, konnten regulär eingeschult werden. Schon in den Kindergärten für mehr Bildungsakzente zu sorgen, die Erzieherausbildung auf Hochschulniveau anzuheben, all dies käme auch und gerade Migrantenkindern zugute.
Senait kam vor 20 Jahren mit ihrer Mutter und den älteren Brüdern aus Eritrea nach Deutschland. Damals war Senait 5. Im Kindergarten, sagt sie heute, hatte sie den Vorteil, dass sie vorwiegend mit deutschen Kindern befreundet war und schnell die Sprache lernte. Ihre Brüder, die bei ihrer Ankunft in Deutschland bereits schulpflichtig waren, schafften den Anschluss nicht problemlos. Senait erklärt das so.
Das ist die Erfahrung, die ich inzwischen irgendwie gemacht habe, dass Mädchen ganz anders empfunden werden, auch jetzt, also afrikanische Mädchen, also eritreische Mädchen, schwarze Mädchen generell, wie schwarze Männer einfach oder schwarze Jungs. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie so, ja, also ich war halt irgendwie klein und schnuckelig und irgendwie ungefährlich auch vielleicht ein bisschen. Und Bei Jungs ist das ein bisschen anders. Also man empfindet sie nicht so, sondern man geht ein bisschen anders mit ihnen um. Also wenn ich meine Brüder zum Beispiel reden höre, wie die in der Schule behandelt wurden oder so, auch von ihrem Umfeld, wie viel zerstört wurde, bevor sie überhaupt Möglichkeit hatten, zu präsentieren, wer sie eigentlich sind. Rein jetzt von ihrem menschlichen Bild, von sich selbst und was die anderen von ihnen hatten. Wie viel da irgendwie kaputt gemacht wurde, in so einem zarten Alter, wo man auch nicht jetzt so konfrontativ dagegen angehen kann und sagen kann, hey, ich weiß, wer ich bin. Also das spielt nochmal eine ganz große Rolle. Und ich war halt einfach, ich war klein und die Lehrerinnen und die Kindergärtnerinnen waren alle total nett zu mir und ich hatte Zöpfe. Und also es war irgendwie, ich kam anders rüber einfach wie meine Brüder. Wie gesagt, also bevor sie überhaupt die Möglichkeit hatten zu zeigen, was sie überhaupt drauf hatten, waren die schon innerlich total irgendwie in Stücke.
Senaids Mutter konnte ihren Kindern nicht helfen. Sie hatte nie die Schule besucht und lernte in dieser Zeit selbst erst schreiben und lesen. Außerdem war sie damit beschäftigt, die Familie über Wasser zu halten. Im Gegensatz zu ihren Brüdern aber hatte Senaid Glück. Eine Lehrerin erkannte ihre Begabung und drängte sie, aufs Gymnasium zu wechseln. Kurz vor der Pubertät hatte Senaid Lernschwierigkeiten. Ihr Kopf war voll mit Problemen. Wo gehörte sie hin? War sie eine schwarze Deutsche oder eine weiße Eritreerin? Durch Hausaufgabenhilfe in der Nachbarschaft bekam sie den Anschluss wieder, machte Abitur und studiert heute Jura. Ihre Brüder arbeiten als ungelernte Fachkräfte in Großbetrieben.
Zusätzliche Förderstunden, die mittlerweile alle Bundesländer den Schülern anbieten, die nicht gut Deutsch sprechen, begreifen Migrantenkinder oft als Strafstunden. Im regulären Unterricht sind sie überfordert und bleiben in der Hauptschule hängen. Zwar haben heute mehr ausländische Jugendliche einen höheren Bildungsabschluss als noch vor 20 Jahren, doch aktuelle Untersuchungen zeigen, den Wechsel auf eine höhere Schule schaffen bundesweit immer noch sehr viel weniger ausländische als deutsche Schüler. Das erschwert ihnen den Start ins Berufsleben massiv. Einige Bundesländer wie Bayern und Thüringen haben jetzt neue Lehrpläne entwickelt, die auf der Basis Deutsch als Zweitsprache den offenen, praxisorientierten und kulturübergreifenden Unterricht fördern. Auch dies eine Möglichkeit zur besseren Integration. Neueste Studien des Deutschen Jugendinstitutes und des Bundesinstitutes für berufliche Bildung belegen, dass junge Ausländer im Allgemeinen motivierter lernen als ihre deutschen Altersgenossen. Wenn junge nicht-deutsche Frauen einen Ausbildungsplatz suchen, fallen sie durch ihr großes Durchhaltevermögen auf. Können sie ihren Traumberuf nicht lernen, nehmen sie das, was sich bietet. Und auch während der Ausbildung zeigen sie mehr Ausdauer als deutsche Azubis. Sie sind zielstrebiger.
Fatima ist 19. Vor 8 Jahren floh sie mit ihren Eltern aus Afghanistan. Im Asylbewerberheim gab es für die Kinder ein paar Stunden in der Woche Deutschunterricht. Das langte knapp für die Hauptschule. Weil Fatima fleißig war, Unterstützung und Nachhilfe von ehrenamtlichen Helfern bekam, schaffte sie nach dem Hauptschulabschluss die mittlere Reife. Sie hatte große Berufspläne, aber jetzt ist ihr jede Ausbildung recht.
Natürlich wollten meine Eltern, dass ich einen Beruf lerne. Ich wollte Modedesign studieren, aber das hing ja von meinem Abschluss ab. Das könnte ich ja mit der Realschulabschluss nicht.
Auch der 15-jährige Gary aus Georgien ist nicht wählerisch.
Ich möchte nach der Schule eine Ausbildung machen als Koch, Bäcker oder Straßenbau. Und am liebsten, wenn ich als Koch bekomme eine Ausbildung, dann mache ich als Koch. Weil das ist einfach das, was ich am meisten mag. Ich war schon beim Arbeitsamt und sie haben mir Adressen für Ausbildung geschickt und haben gesagt, wenn sie keine Ausbildung auf den Plätzen bekommen, dann schreiben sie uns einen Brief zurück, damit wir euch neue Ausbildungsplätze schicken. Aber verschwenden sie nicht die Zeit, sondern gehen sie lieber noch BVJ. Wenn ihr Ausbildungsplätze als Koch bekommt oder so, oder Straßenbauer oder Bäcker, dann könnt ihr jederzeit berufsfreiwilliges Jahr abbrechen und Ausbildung anfangen. Aber wenn ihr 9 bekommt, dann sitzt ihr zumindest nicht ein ganzes Jahr zu Hause dumm rum. Dann macht ihr wenigstens was für euren Schulabschluss und schon mal anfangen und sehen, was es ist, ein Koch zu sein.
Doch auch die Flexibilität der jungen Ausländer verbessert ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt nicht. Dass dringend Handlungsbedarf besteht, hat auch die Politik erkannt. Im Jahr 2004 beschloss die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung, die Beratung für Personen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Künftig sollen in den Beraterteams auch Migranten sitzen. Die einzelnen Einrichtungen werden besser miteinander verknüpft. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung will die berufliche Qualifizierung für Gruppen mit besonderem Förderbedarf verbessern. Dazu wurden regionale Netzwerke geschaffen, bei denen Arbeitgeber, Berufsschulen und Arbeitsagenturen zusammenarbeiten. In diesen Regionen steigt die Ausbildungsquote nachweislich. Auch einige Arbeitgeber sind bereit, umzudenken. So wirbt beispielsweise die Polizei in einzelnen Bundesländern gezielt ausländische Nachwuchskräfte an. Durch ihre Kultur- und Sprachkenntnisse sind sie für Einsätze in sozialen Brennpunkten mit hohem Ausländeranteil besonders qualifiziert und können manch einen Konflikt vermutlich besser regeln als ihre deutschen Kollegen. Ärzte, die in solchen Wohngebieten arbeiten, stellen manchmal bewusst ausländische Arzthelferinnen ein, weil diese ihnen den kulturellen Hintergrund der Patienten erklären und bei der Übersetzung helfen können. Und auch einige Handwerkskammern versuchen, jungen Nichtdeutschen die Handwerksberufe schmackhaft zu machen. Doch noch immer sehen zu viele Unternehmen eher, was Migranten fehlt, als das, was sie auszeichnet. Mehrsprachigkeit, Kulturkenntnisse, soziale Fähigkeiten und Durchhaltevermögen. Statistiken zeigen, Großunternehmen wie Banken, Versicherungen, weite Teile des öffentlichen Dienstes sowie die neuen Medienberufe bilden allenfalls 3% Ausländer aus. Da mögen Vorurteile eine Rolle spielen und erwiesenermaßen auch Einstellungstests. Mona Granato vom Berufsinstitut für berufliche Bildung.
Diejenigen, die die Tests machen, behaupten, sie seien kulturneutral. Aber das sind sie nicht, weil sie bestimmte Voraussetzungen haben, die aber kulturimmanent sind. Und sie sind auch sehr sprachlastig, diese Tests. Und im Rahmen der Modellversuche zur beruflichen Bildung, die wir am Bundesinstitut gemacht haben, haben wir herausgefunden, dass diese Tests keinen prognostischen Wert haben im Hinblick darauf, ob die Jugendlichen die Ausbildung bestehen oder nicht. Die Jugendlichen im Modellversuchen haben alle diese Tests gemacht und ein großer Anteil ist durchgefallen. Und ein großer Anteil dieser Jugendlichen hat aber zum Schluss die Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen.
Trotz aller positiven Ansätze, junge Zuwanderer besser zu fördern und zu integrieren, für die meisten Jugendlichen ausländischer Herkunft bleibt seit Jahren nur eine Handvoll Berufe. Friseur oder Bäcker, Kfz-Mechaniker oder Arzthelferin. Das bedeutet, kleine Betriebe, wenig Aufstiegsmöglichkeiten, geringer Verdienst und ungünstige Arbeitszeiten. Dazu kommt, dass in kleinen Firmen die Gefahr größer ist, die Ausbildung abzubrechen, weil Konflikte zwischen Azubi und Chef schlechter aufgefangen werden können. Das gilt für Deutsche gleichermaßen wie für Ausländer. Nur ausländische Jugendliche finden in der Regel nach einer Vertragsauflösung keinen neuen Arbeitgeber, der bereit ist, sie auszubilden. Für viele junge Ausländer, die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache haben, ist die Berufsschule eine Hürde. Die Lehrbücher sind meist von Experten in der Fachsprache geschrieben. Es bereitet selbst Deutschen oft Schwierigkeiten. Doch das ist nur ein Baustein im komplexen Gefüge der beruflichen Integration. Denn junge Ausländer in Deutschland sind keine homogene Gruppe, auf die ein Patentrezept passen würde. Selbst wenn junge Türken und Türkinnen exzellente Noten haben, finden sie häufig keine Lehrstelle. Hartnäckig halten sich die Vorurteile, dass türkische Jungen Unruhe in den Betrieb bringen und muslimische Mädchen sowieso bald heiraten und Kinder bekommen.
Das war die Sendung SWR 2 Wissen mit einer Sendung von Christiane Schütze. Zwei Sprachen, keine Lehrstelle, Ausbildungsprobleme junger Migranten. Das Manuskript zu dieser Sendung finden Sie natürlich wie immer auch im Internet unter www.swr2.de Wissen.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Friederike Schulz. Guten Abend. Wer sind unsere Vorfahren? Die Frage nach der eigenen Herkunft steht am Anfang allen Interesses an Geschichte und Archäologie. Aber nicht nur die Weltgeschichte fasziniert, sondern auch die Geschichte im Kleinen, die der eigenen Familie. Wer möchte nicht wissen, woher sein Nachname stammt und ob die eigene Familie vor Jahrhunderten vielleicht aus einem anderen Land nach Deutschland zog? Seitdem es CD-ROMs gibt und auch das Internet für Recherchen genutzt werden kann, wollen immer mehr Deutsche wissen, wo sie herkommen. Carsten Zumack hat einige Ahnenforscher getroffen.
Wieder und wieder rollt ein 50-jähriger Berliner die kleinen Rädchen unter dem großen Bildschirm des Lesegerätes. So forstet er sich durch einen Wust von altdeutscher Schrift. Auch wenn sie schwer zu entziffern ist, rutscht der Mann auf dem Bürostuhl aufgeregt hin und her. Schließlich befinden sich auf den Mikrofilmen, die er hier im abgedunkelten Raum durchsucht, Spuren zu den eigenen Vorfahren.
Ich suche nach einigen Namen, einigen Familiennamen, wie zum Beispiel Wilkowski und auch Knapke und dergleichen. Richtig, wo meine Wurzeln liegen, ja, das ist so mein Ziel.
Gerade ist er auf ein Kirchenbuch aus dem Jahre 1870 gestoßen. Der Berliner fotografiert den Bildschirm ab, um die Informationen zu Hause am Laptop weiter bearbeiten zu können. Wahrscheinlich kann er dann den Stammbaum ergänzen. Neben ihm sitzen heute 12 weitere Hobby-Ahnenforscher im Archiv der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Die Glaubensgemeinschaft der Mormonen hat die weltweit umfassendste Datensammlung. Auf zig Milliarden Filme und Namen kann Archivleiter Peter Krause zurückgreifen. Er stellt sie allen Interessierten zum Selbstkostenpreis zur Verfügung.
Wir haben also all unsere Namen auf Mikrofilm gebannt. Das heißt also, unsere Kirche geht ja auf die Standesämter oder auch in die Kirchen und fotografiert dann die Kirchenbücher ab. Und das, was Sie jetzt hier sehen, das sind also alles Urkunden aus diesen Kirchenbüchern.
Die Mormonen sammeln Namen, weil sie glauben, dadurch Menschenseelen retten zu können. Das hilft auch Nicht-Kirchenmitgliedern. Immerhin zählt allein die Berliner Forschungsstelle im Jahr mehr als 5000 Besucher. Nicht einmal jeder Zehnte ist selbst Mormone. Weniger religiös ist das Motiv von Jürgen Udolf, sich mit Familien, Fluss und Ortsnamen zu beschäftigen. Als Student entdeckte er diese Leidenschaft. Heute leitet der 62-Jährige eine Namensberatung an der Universität Leipzig. Berühmt wurde Deutschlands einziger Professor auf diesem Gebiet durch eine Sendung im Berlin-Brandenburgischen Radio 1, wo Udolf seit 8 Jahren jeden Vormittag den Namen eines Hörers entschlüsselt. Auch in seinem Büro gehen täglich 20 bis 50 neue Anfragen ein. Tausenden Menschen konnte er so schon weiterhelfen.
Offensichtlich haben wir hier eine Tür aufgestoßen. Eine Tür für viele Menschen, die sich dafür interessieren, woher kommt eigentlich mein Name. Und ich verstehe es sehr gut. Ich erinnere mich an einen folgenden Fall. Eine Frau aus Stuttgart schrieb mir einen Brief und sagte, sie heißt Kegreis. Und sagte, Herr Udolf, ich kriege den Namen nicht raus. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Viele Menschen fragen mich immer wieder, muss ich sagen, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich nachgeschaut, ein irres Ding. Es ist ein Dialektwort für die Elster. Klingt ganz komisch, aber es ist so, kann man nachschauen. Und wenn man dann erfährt, was der Name bedeutet, den man trägt, dann ist einem irgendwie geholfen. Die Fragen haben dann ein Ende. Und das ist eigentlich irgendwo eine Art Befriedigung.
Erst vor wenigen Wochen hat der Namensforscher ein Buch veröffentlicht, in dem er beispielsweise erklärt, dass ein Vorfahre von Franz Beckenbauer mal 2 Berufe gleichzeitig ausgeübt hat, und zwar Bäcker und Bauer. Der Name der neuen Bundeskanzlerin Merkel indes stammt von Grenzwächter. Auf die Spur kommt Jürgen Udolf per Telefonbuch, CD und Internet. Insgesamt 35.000 Deutsche sollen dem Hobby Ahnenforschung mittlerweile frönen, Tendenz steigend. Viele der Hobbyhistoriker sind dazu gekommen, nachdem sie im Keller alte Fotoalben oder Unterlagen gefunden haben. Besonders hoch ist die Steigerungsrate natürlich in den neuen Bundesländern, wo es schlicht einen Nachholbedarf gibt. Vereine schießen wie Pilze aus dem Boden. Auch Dieter Schubert hat in Potsdam ein wöchentliches Treffen ins Leben gerufen.
Ich freue mich erstmal, dass wir heute wieder zahlreich erschienen sind. Wir haben heute Thema diese Lexikon-CD vom Genealogie-Service.
Nach dem offiziellen Teil bilden sich kleinere Grüppchen. So versuchen 3 Hobbyforscher, einen 150 Jahre alten Kirchenbucheintrag zu entschlüsseln. Noch viel weiter gekommen ist Henning Teuerkauf, und zwar bis ins Jahr 1664. Seine Erkenntnisse füllen 3 Bücherregale. Der Familienstammbaum ist mittlerweile 12 Meter lang. Regelmäßig lädt er andere Teuerkaufs aus ganz Deutschland zu Namenstreffen ein. Für den Potsdamer ist Familienforschung
erlebte Geschichte. Man guckt auf einmal, warum sind Menschen weggezogen? Aha, da gab es mal eine Pest. Wie hängt das mit den alten Berufen zusammen? An welchen Krankheiten sind sie gestorben? Also alleine mal das Schicksal von anderen Menschen zu erfahren und daraus festzustellen, es ist vieles einfach schon mal da gewesen, auch wenn man das auf die heutige Zeit bezieht.
Ahnenforschung, der neue Trend. Carsten Zumack berichtete. In der kommenden Woche berichten wir im DLF-Magazin unter anderem über die Renaissance der guten Manieren. In diesem Sinne, hochachtungsvoll und mit bestem Dank fürs Zuhören, Ihre Friederike Schulz.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Und dazu begrüßt Sie heute Christina Jansen. Ich wünsche einen guten Abend. Es ist ein großes Thema auch in der Politik, der so oft beklagte Verfall der Sitten in unserer Gesellschaft. Viele schütteln nur noch den Kopf, wenn sie sich in Bussen oder U-Bahnen zwischen lärmenden Schülern wiederfinden, die laut Musik hören und einem nicht mal den Platz anbieten. Gleichzeitig führen Schulen die Kopfnoten wieder ein, Benimmkurse erleben einen Boom und wir debattieren öffentlich über Manager und Politiker, die Moral und Anstand vermissen lassen. Jens Rosbach geht dem Phänomen nach. Er hat sich auf Berliner Straßen und Bahnhöfen umgesehen.
Zoologischer Garten. Ausstieg rechts.
Wie geht man da vor? Man geht halt rein, guckt, ob leer ist und dann legt man los.
Sebastian hat es schon mal getan.
Man nimmt sich halt ein kleines Steinchen und dann kratzt man den Namen in die Scheibe.
Sebastian hat schon mal sein Tag, sein Zeichen in eine U-Bahn-Scheibe geritzt. Das sogenannte Scratchen gilt nämlich unter Jugendlichen als cool, speziell in der Hip-Hop-Szene. Gerade weil es eine Sachbeschädigung und deshalb verboten ist.
Der Reiz oder der Grund, warum man das macht, ist, das geht nicht weg. Also wenn man jetzt mit dem Edding irgendwo hintaggt, wird es halt weggewischt. Eine Scheibe lässt sich nicht so weit, so schnell erneuern. Man schreibt den Namen überall hin und wenn er auch noch richtig gut aussieht, einen eigenen Style hat, die Art und Weise, wie man den Namen geschrieben hat, na dann umso besser.
Glasklar, es geht um den Fame, um den Ruhm im Freundeskreis. Sebastians Kumpel, der lieber anonym bleiben will, macht Ähnliches mit der Sprühdose.
Also da kommt es nicht nur auf den sogenannten Ruhm an, sondern für mich ganz besonders ist auch der Faktor dabei, Leute ärgern zu wollen. Ganz provokativ. Macht gerade Spaß.
Meine Damen und Herren, am Gleis 2 Regionalexpress von Stralsund nach Belzig verzögert sich heute.
Robert Otto steht auf einem Bahnsteig im Rauchverbot und qualmt. 10 Meter weiter gibt's zwar eine Raucherinsel, aber der Student hat keine Lust, dorthin zu gehen.
Also bin ich sehr wahrscheinlich ein egoistischer Mensch, weil der eigentlich gar nicht sein will. Ich weiß, dass es stinkt, stört und eklig ist, aber trotzdem stehe ich jetzt hier und habe mich erwischt.
Ist dir so ein bisschen egal, oder wie?
Eigentlich nicht, aber das ist ja diese Anonymität, die man in einer großen Stadt auf so einem Bahnhof genießen kann. Auf dem Dorf wäre etwas anderes. Da würde gleich Frau Krause zu mir rüberwinken und sagen, ist nicht okay und würde am nächsten Morgen meiner Mutter Bescheid sagen. Und naja, ist okay.
Robert trägt große schwarze Kopfhörer, aus denen Drum and Bass tönt. Der 21-Jährige dreht auch im Zugabteil gern auf volle Lautstärke, selbst wenn das den anderen Fahrgästen auf die Nerven geht.
Naja, ist wieder Klischee, aber was so über 40, 50 ist, da ernt man schön so ein paar böse Blicke. Ja.
Die ältere Generation schimpft über die Unsitten der Jugend. Arno Schulz zum Beispiel wird immer wütend, wenn er in einen Bus steigt. Der Rentner bekommt nämlich oft keinen Sitzplatz, weil viele Schüler und Studenten nicht aufstehen wollen. Höflichkeit sei heute leider die Ausnahme, klagt der 67-Jährige.
An sich, Prinzip heute ist was Besonderes. Wir, meine Generation, wir sind von der Schule erzogen, von Schule und Elternhaus. Vor älteren Leuten, ob Dame oder Herren, steht man auf. Das haben wir so gelernt und es ist Blut übergegangen. Und heute ist es nicht so. Dessen ist manchmal sehr erstaunt. Hallo, steht da nochmal auf jemand?
Ob Sitzenbleiber, Raucher oder Krachmacher, der Rentner spricht die Sittenstrolche nur selten an.
Das ist ja so eine Sache, wenn so eine Jugendliche mehrere zusammen sind. Und dann kommt man als Einzelner und sagt was, da muss man gewärtig sein, dass man außer eine freche Antwort noch was anderes kriegt, eventuell. Ja?
Was denn?
Naja, würde ich sagen, dass man Sänge kriegt, aber sowas ähnlich kann durchaus passieren.
Was heißt Sänge?
Hätte ich eine Haue. Was da manchmal in der S-Bahn passiert, und so Überfälle, Schlägereien, da habe ich Angst.
Michael Ganzer beobachtet ebenfalls einen Sittenverfall in der Gesellschaft. Der 34-Jährige hat allerdings die Erfahrung gemacht, dass nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene gern mal über die Stränge schlagen. Wie etwa herumbrüllende Busfahrer, drängelnde Schnäppchenjäger oder, was ihn zur Weißglut bringt, Hundebesitzer, die ihre Tiere überall hinmachen lassen.
Normalerweise müssten die Hundebesitzer ja eine Plastiktüte dabei haben und das dann wegsammeln.
Müssen sie natürlich. Ich habe noch niemand gesehen.
Haben Sie mal einen Hundebesitzer darauf angesprochen?
Einmal ja, aber da ich prinzipiell große Angst vor Hunden habe, halte ich mich da prinzipiell sehr zurück. Vielleicht ist die mangelnde Zivilcourage ein Grund für den Sittenverfall. Kann natürlich auch sein.
Zivilcourage. Auf dem Berliner Alexanderplatz machen viele Passanten auch das Klima insgesamt, das Sozialklima, mitverantwortlich für Ignoranz, Rüpeleien und Anfeindungen.
Die Kälte in der Gesellschaft, würde ich sagen. Also ja, eben auch, jeder kämpft verstärkt mit Ellenbogen.
Weil die Kinder nicht keine Lehrstellen haben, die haben keine Arbeit. Der Ausweg denn in den Alkohol und in Exzesse vielleicht.
Durch die Arbeitslosigkeit und die schlechte Bildung, die bei uns ist, braucht man sich nicht mehr wundern. Man braucht bloß die ganzen PISA-Studien sich ansehen. Da sieht man, was da rauskommt, wenn in der Schule gespart wird.
Helmut Geißel geht sogar noch weiter. Für den Ostberliner Pensionär hat der Sittenverfall in erster Linie politische Wurzeln. Den Werteverlust, wettert Geißel, den gebe es ja schließlich nicht nur unten im Volk.
Der Fisch, da fängt im Kopf an zu stinken an. Und das ist das Problem. Weil das beginnt doch oben, da ist doch schon gar keine Moral mehr da. Man muss sich die ganzen Politiker angucken, die Parteien, die kungeln und mit Geld und überall schaffen sie ins Ausland und wisst ihr Teufel was. Da braucht man sich da überhaupt nicht mehr wundern. Die Kleinen kriegen es davor gemacht und die sagen, wenn es die Großen machen, wieso sollen wir das nicht machen? Das ist doch das Problem. Ja, und da ist der ganze Sittenverfall, der beginnt ja von oben.
Sittenverfall von oben, von unten und überall. Aus Berlin war das Jens Rosbach.